Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir heute zusammen sein können und dich feiern können und dass du mitten unter uns bist und dass wir zu deinen Füßen sein dürfen, dass du uns lehrst aus deinem Wort. Und ja, wir beten wirklich einfach, dass dein Wort wirklich in der Tiefe uns berührt und ja, dass es das einfach bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Danke, dass wir deine Jünger sein dürfen und dass du uns lieb hast und dass du uns an die Hand nimmst. Ja, und dass wir mit dir gehen dürfen. Amen. Genau. Ja, wir hatten letzte Woche, war ich leider nicht da, aber ich habe mich ein bisschen informiert und der Frank hat mir einen Input gegeben nochmal. Ich habe es leider nicht ganz nachgehört. Aber da war so ein bisschen das Thema, dass Gott Talente uns anvertraut hat, sie in uns hineingelegt hat. Und das sind zum einen erstmal die Gaben des Heiligen Geistes, die wir haben, aber auch andere Begabungen und eben dann auch noch das, was der Frank noch zusätzlich, die Liebe zu ihm, den Eifer für ihn, die Zeit für ihn, Vertrauen zu ihm und Treue. Und dass es so wertvolle Dinge sind, die Gott in uns hineingelegt hat. Und im Prinzip ist es ja wenig sinnvoll, wenn die einfach nur in uns drin liegen, sondern Gott will, dass wir das auch einsetzen, wie es auch in dem Gleichnis geschrieben ist, dass wir das einsetzen, dass wir das weiter vermehren, dass wir das austeilen und so weiter. Ihr kennt alle dieses Gleichnis, denke ich. Und auch heute soll es so sein, ich will darauf bauen, ein Stück, was ihr alle kennt, die Geschichten und so weiter. Ich habe seit einiger Zeit so ein bisschen was auf dem Herzen, was ich gerne mal mitteilen wollte. Und ja, irgendwie hat es heute so, ich habe das nochmal alles so zusammengefasst. Ich hoffe, dass das von der Zeit her gut passt. Das ist auch eine Herausforderung. Und das Thema heißt auch so, Gott fordert uns heraus. Oder Herausforderungen meistern oder in meiner Berufung, meine Berufung ergreifen. Also es gibt da verschiedene Titel. Ihr könnt euch dann irgendwie zum Schluss den selber geben, der für euch am besten passt. Und am Ende, ich habe die Lehre schon mal so was Ähnliches gemacht, die ist aber unveröffentlicht bis jetzt gewesen, sondern wir haben so eine Art Jobsleiterschule damals gemacht, der Sven und ich, als wir Jobsleiter geworden sind. Und da hatte ich das gleiche Thema und ich hatte das schon länger auf dem Herzen, das vielleicht mal so in der Gemeinde zu teilen. Und irgendwie habe ich mich dann wieder rangesetzt und irgendwie ist alles ganz anders geworden oder ist halt irgendwie noch mehr dazugekommen und andere Sachen wieder jetzt ganz aktuell wahrscheinlich nicht ganz so wichtig sind. Aber wir leben einfach in einer Zeit von Herausforderungen. Das ist, kann man jeden weltlichen Menschen fragen. Er wird es bestätigen und sagen, okay, in meinem Job, in meinem Beruf, in meiner Familie, überall gibt es eine ganze Menge an Herausforderungen. Und ich habe Probleme, das alles unter den Hut zu bekommen, das alles den allen Anforderungen gerecht zu werden und so weiter. Diese Sachen hört man ja doch Land auf, Land ab. Und uns geht es wahrscheinlich auch so, also mir geht es zumindest weite Strecken in meinem Alltag so. Genau. Und dann kommt noch dazu, dass auch unsere Nachfolge mit Gott auch eine Herausforderung ist. Denn unsere Talente zu teilen ist eine Herausforderung. Dann geht's los, das erstmal geschenkt zu bekommen und zu haben, ist schön, ne? Das ist wie Geschenke bekommen. Aber das dann einzusetzen und damit weiterzugehen, ist eine Herausforderung. Und ja, irgendwie bin ich darauf gekommen, dass wir jetzt auch in unserer Gemeinde hier eine Zeit haben, wo wir herausgefordert sind. Ich hoffe mal jeder, irgendwann an der Stelle mal steht. Auch durch die ganzen Dinge, die Gott einfach mit uns gerade bewegt. Neue Jobsgruppen, mehr Lobpreisteams, neue Lobpreisteams. Und ja, einfach Wachstum insgesamt und ja, einfach viele Dinge an den Stellen, wo wir stehen und so weiter, gibt es auch dort Herausforderungen in unserer Nachfolge als Jünger, als ja einfach als Kinder Gottes gibt es auch Herausforderungen und es gab ja auch so ein bisschen, was der Axel gesagt hat, vielleicht ist auch mal ein Stück in Neustart dran oder wie auch immer, solche Dinge, es ist praktisch eine Herausforderung oder das nächste Level anzugehen, zu ergreifen. Genau. Fakt ist halt, dass Gott uns diese Talente anvertraut hat und dass Gott auch Pläne damit hat, dass wir das auf eine ganz bestimmte Art und Weise, so wie er uns eben einfach gemacht hat, an die Stellen, wo er uns einfach hingestellt hat, so wie er uns geschaffen hat. Und ja, was er sich da vorgestellt hat, dass einfach auch, dass wir das einfach auch einsetzen. Ja, das ist aber nicht neu, dass wir Herausforderungen haben, sondern das war immer schon so, ne? Zum Beispiel Jesus selber hatte sehr große Herausforderungen, als er auf der Erde hier war. Und ja, da liest man zum Beispiel im Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Genau, Jesus hat auch viele Herausforderungen gehabt und musste sie auch meistern und hat das super gemacht. Und hatte sehr große Herausforderungen. Am Ende ist er ans Kreuz gegangen für uns und die Nacht in Gethsemane. Und solche Dinge sind wirklich ja auch echt krasse Sachen. Und ja, deswegen bin ich da drauf gekommen, dass wir uns gar nicht ganz so sehr das Leben von Jesus angucken heute, weil das ist wirklich vieles sehr krass und auch sehr stark. Und das ist auch richtig so, können wir auch machen. Und steht da auch geschrieben, ja, dass Jesus uns auch gesagt hat, dass wir Dinge tun wie er und so weiter. Und das ist sehr schön und sehr, manchmal klingt es auch so sehr fromm, ne? Aber es kann auch sein, dass wir sagen, das ist eine sehr große Herausforderung, dann lass es lieber gleich oder wie auch immer. Dem werde ich sowieso nicht gerecht. Deswegen will ich mit euch einfach mal die Jünger näher anschauen heute, die Jesus ausgewählt hat, die mit Jesus gegangen sind und ob das alles so easy war und gechillt. Ne? Genau. Und dazu kommt, ich hoffe, dass ihr alle relativ fit seid heute Vormittag, kommt, dass wir doch viele Bibelstellen angucken. Einfach mein Anliegen ist auch, das Wort Gottes einfach zu uns spricht. Und ich das in dem Sinne nur so ein bisschen moderiere, wie auch immer. Und eben, es wird eine Reihe von Fragen geben. Ne, das habe ich in den Kinderdiensten gelernt, dass es sehr gut ist, die Kinder bei der Stange zu halten, indem es Fragen gibt. Ganz konkrete Fragen. Und es funktioniert so richtig gut. Die Kinder sind immer voll dabei und viele wollen Fragen beantworten. Nur wäre es schön, wenn wir alle in so einem kleinen Kreis sitzen würden, wo wir alle die Fragen beantworten können. Wobei, das sind auch knackige Fragen. Und von der Sache her will ich euch einfach auch herausfordern, heute Morgen wirklich ehrlich die Fragen für euch selber zu beantworten und zu sagen, ja, wo stehe ich eigentlich? Und ja, die Fragen stelle ich natürlich auch an mich selber, da haben wir die auch gestellt in der Vorbereitung und genau. Also ich habe beim Bibellesen und beim Raussuchen, was die Jünger alles so erlebt haben, ist es praktisch so, dass ich so auf verschiedene Grundlagen gekommen bin, die einfach ganz wichtig sind, die in unserem Leben da sein sollten, um eben die Herausforderungen auch am Ende zu bestehen. Denn die sind dazu da, dass wir die bestehen. Ne? Die sind nicht dazu da, dass wir daran scheitern oder irgendwas, sondern die sind dazu da, dass wir die bestehen letzten Endes und auch weiterkommen. Wir fangen im Prinzip an, das ist Johannes 1, Vers 45 bis 46. Und es geht im Prinzip los, dass Jesus die Jünger findet und beruft und sich seine Jünger zusammensucht. Und da steht geschrieben, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Das hat sich praktisch herumgesprochen, dass Jesus unterwegs ist und dass er der Messias ist, dass er der ist, auf den im Prinzip alle gewartet haben. Und ich fand an dieser Stelle so interessant, dass im Prinzip das die einfachen, sage ich mal, Leute, Handwerker, Fischer, wie sie alle waren, eben gewusst haben. Die haben das gewusst, sie haben gesagt, okay, da wird ein Messias kommen. Die kannten die Schriften aus den Synagogen, aus den Sabbaten und so weiter und wussten, okay, es wird mal ein Messias kommen. Und als es dann soweit war, haben sie die Zeichen der Zeit erkannt, haben gesagt, okay, das sieht ganz so aus, als wenn derjenige, der Jesus heißt, Sohn des Josefs aus Nazareth, Zimmermann, dass der das jetzt ist. Und das erkennt man nicht einfach so, sondern das erkennt man, indem wir die Schriften kennen. und die Zeichen der Zeit dadurch erkennen. Und da kam mir die erste Frage, wie wäre das heute mit mir? Würde ich das auch, bin ich wirklich so bibelfest? Ne? Wir sagen, okay, wir haben Kinderdienst, viele sind von uns christlich aufgewachsen, haben ein christliches Elternhaus gehabt und ja, E-Kurs, Lehre, Sonntage und so weiter, selber Bibel gelesen und so weiter. Trotzdem ist die Frage, die ich jetzt einfach mal stellen möchte, sind wir so bibelfest, dass wir das in solchen Momenten einfach erkennen würden, ah, das ist praktisch das genau, das ist der geistliche Blick darauf auf eine ganz zum Teil banale Sache, weil Jesus ist rumgezogen, hat gelehrt und das haben viele gemacht zu dieser Zeit, Ausgabe Rabbis und alle möglichen, die auch Johannes der Täufer ist rumgezogen, hat gelehrt, ne? Und von dem sind sie nicht darauf, oder den haben sie natürlich gefragt, aber am Ende war es so, dass der Philippus das gesagt hat, dass das Jesus der sein müsste, von dem im Gesetz geschrieben ist. Und die zweite Frage dazu, wohnt so viel Wort Gottes in mir, dass ich die Zeichen der Zeit erkennen kann? Also kann ich jetzt sagen, sozusagen, was heute passiert und so weiter, dass ich auch die Zeichen der Zeit erkenne und daran irgendwie von mein eigenes Leben die Rückschlüsse, die daraus zu ziehen sind, sozusagen einfach wie die Zeit jetzt ist, was im Wort darüber geschrieben ist. Genau, bin ich da so fit, sozusagen das zu erkennen und was Gott damit jetzt heute in unserer Zeit vorhat. Ja, dann ging das ja weiter, sind mehr Jünger berufen worden. Und da will ich einfach mal die Stelle aus Matthäus 4, Vers 18 bis 22 vorlesen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Genau, eigentlich Kinderdienststelle, ne? Ganz klassische Berufung und im Prinzip die Entscheidung, die die Jünger getroffen haben, wir gehen damit, wir lassen alles stehen und liegen und wir gehen damit. Und ich will das einfach mal ganz kurz ein kleines bisschen tiefer da reinbringen, das liest man so schnell drüber. Im Prinzip waren das ja Fischerei, kleine Handwerksfischer, ne, die das in Generationen gemacht haben, dieses Geschäft vom Urgroßvater und so weiter übernommen weiter und war klar, okay, meine Kinder, Enkelkinder und so weiter, die werden das auch weiter so machen. Über viele Generationen. Und genau, dann kommt Jesus vorbei und fordert sie auf, mit ihm zu gehen. Und das ist ja überhaupt nicht zu unterschätzen, was da eigentlich passiert ist in dem Moment. Und siehe, da saß der Vater noch daneben, hat noch mit Netze geflickt, ne? Sagen, okay, ich gehe jetzt hier einfach, du kannst mit unseren Knechten hier alleine weitermachen. Ist stark. Also ich finde es sehr stark. Und ich denke, es hat auch mit dieser Bibelstelle sehr viel zu tun, wirklich das eigene Leben zur Verfügung zu stellen und wirklich bedingungslos Jesus nachzufolgen. Es braucht irgendwann in unserem Leben eine Entscheidung für Jesus ohne Kompromisse. Also ohne, dass wir sagen, okay, das ist meine Grenze und bis dorthin gehe ich und alles andere dann bitte weiter ohne mich. Ich habe das mal so ein bisschen verglichen, dass Jesus ja auch das Boot von dem Petrus hatte, ne? Und hat er praktisch, ist da rausgefahren, weil die Menschenmenge so groß war und hat gelehrt und dann war er fertig. Und genau, und Petrus ist ihm dann nachgefolgt. Aber es hätte ja auch so sein können oder eine Entscheidung mit Kompromissen wäre ja so okay, zu sagen, ja, das fand ich jetzt alles ganz toll, super. Und wenn du wieder mal hier vorbeikommen solltest, kannst du natürlich gerne mein Boot wieder kriegen, wenn ich natürlich nicht gerade fischen muss, ne? Und dann, können wir wieder mal so eine Aktion zusammenreißen. War eigentlich cool, ne? Und Petrus setzt wirklich alles auf eine Karte und geht mit, lässt sein Boot dort liegen. Und da gehört irgendwie die Stelle aus Markus 8, Vers 35 für mich dazu, oder dort steht's auch: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Also es ist praktisch die Herausforderung, mein eigenes Leben, meine eigenen Pläne, meine vorgefertigten, wie auch immer, diese Dinge, die es in unserem Leben einfach gibt, diese eigenen Pläne, diese auch von, wie es auch bei dem Petrus war, von Generationen her, okay, du lernst mal das und das, du machst mal dies und das und so weiter. Und auch die Dinge, die wir uns selber ausgedacht haben, sind ja auch gut sein können oder sind. Das wirklich vor Jesus niederzulegen und zu sagen, okay, ich folge dir nach. Und das ist eine große Herausforderung. Ich denke, viele von uns haben das gemacht. Sie haben diese Herausforderung schon gemeistert, indem wir uns vor Jesus entschieden haben, haben uns taufen lassen und sind von Neuem geboren worden. Und dass es eine ganz wichtige Sache ist, sieht man im Prinzip, dass es noch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel auch steht. Zum Beispiel Matthäus 10, Vers 39, Matthäus 16, Vers 25, Lukas 9, Vers 24 und Lukas 17, Vers 33. Dort steht ungefähr genau, fast wortwörtlich, genau dieser gleiche Vers. Wenn ich mein Leben retten will, werde ich es verlieren, und werde, wenn ich mein Leben verliere, also alles niederlege und Jesus wirklich bedingungslos nachfolge, werde ich das Leben letzten Endes gewinnen, das ewige Leben und auch das hier auf der Erde, was Gott für mich vorbereitet hat. Und es ist eine völlig andere Grundlage, wirklich die weiteren Herausforderungen, die weiteren Dinge, weiteren Schritte zu bewerkstelligen, weil einfach die Basis eine ganz andere ist. Ich brauche dann ja praktisch nicht mehr großartig zu diskutieren, wenn Jesus mir irgendwie was sagt, ne? Weil im Prinzip die Diskussionsgrundlage ist weg. Ich brauche dann nicht mehr sagen, okay, wir haben doch mal ausgemacht, das war dieser Bereich, den tastest du nie an, ne? Sowas gibt's dann praktisch nicht mehr, wenn man das wirklich ohne Kompromisse gemacht habe. Und deswegen wollte ich einfach auch diese Frage stellen. Es sind ja viele Leute hier, Gäste hier und so weiter. Die Frage ist, bin ich wirklich von Neuem geboren? Habe ich das wirklich schon mal erlebt in meinem Leben? Auch genau, wirklich das alles niederzulegen, mich ganz für Jesus zu entscheiden, wie es die Jünger auch gemacht haben, was eine sehr wichtige Grundlage war für alles Weitere, was dann auch im Neuen Testament geschrieben steht. Oder weiter, habe ich auch wirklich alle Bereiche meines Lebens unter die Herrschaft von Jesus gestellt? Da sieht man das auch, da gibt es ja diese Bibelstelle mit dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, okay, das ist aber dieser Bereich, wie sieht's denn damit aus? Und der Jüngling geht halt leider weg. Und Jesus war sehr traurig, ich denke auch darum, weil wirklich, ja, ganz große Pläne auch mit dem hatte. Und am Ende sind die nicht in die Existenz gekommen, weil die Herausforderung für ihn einfach zu hoch war, zu sagen, okay, auch das will ich gerne machen. Und die dritte Frage dazu vielleicht, kann Jesus wirklich alles das bestimmen in meinem Leben? Ich meine, es ist leicht gesagt, ne? Aber wenn dann mal so eine knackige Frage kommt, ich habe den Eindruck, Mensch, du könntest mal dies oder das, das ist doch eigentlich deine Berufung, wie sieht's denn aus? Okay, ich hatte doch eigentlich an dem Wochenende das vor, ja okay, ne? Und solche Sachen, ne? An solchen Sachen macht sich das fest, kann wirklich Jesus das bestimmen? Kann Jesus darüber bestimmen, wo ich hinziehe, wo mein Wohnort ist, lauter solche Dinge. Und wir merken, das wird relativ schnell knackig bei den ganzen Anfangsfragen. Und ich habe irgendwie rausgefunden, ich sage das vielleicht mal an dieser Stelle, dass diese Herausforderungen, vor denen wir einfach stehen, die klingen immer erstmal für unsere Begriffe von dem Standort aus, wo wir stehen, erstmal unüberwindbar. Und es gibt große Dinge, die wir lesen im Neuen Testament, wo, da kommen wir dann auch noch ein Stück weit dazu, wo Leute wirklich Großartiges geleistet haben, sage ich jetzt mal, im Reich Gottes mit dem Heiligen Geist zusammen, mit Gott wirklich in die vorbereiteten Dinge reingegangen sind und wirklich große Dinge gemacht haben. Und kurz davor war die Herausforderung für die Leute ähnlich groß, würde ich es mal einfach behaupten, wie für den reichen Jüngling, der gesagt gekriegt hat, pass auf, verkauf das mal. Oder an uns. Pass auf, für dich ist mal eine richtige Taufe dran. Und dann Verwandtschaft, dies und das. Also die Herausforderungen sind alle, klingen immer erstmal riesig groß. Ne? Egal, wo die jetzt erstmal sind oder was jetzt die Herausforderung ist. Ne? Auch sich wirklich ganz für Jesus zu entscheiden. Und solche Dinge, wenn wir sagen, okay, das gehört doch jetzt zu den Anfangsdingen und ja, haben wir gemacht und so weiter und ist gut, sind auch mal große Herausforderungen gewesen für uns, würde ich sagen. Also ich kann es zumindest für uns so sagen oder für mich. Und ja, und dann geht's weiter. Wir gehen weiter mit Jesus in der Nachfolge und es kommen neue Herausforderungen. Die fühlen sich, auch wenn die eine kleine Stufe größer sind, auch erstmal unüberwindbar an. Und genau. Und so war das auch bei den Jüngern. Ich denke, man sieht, die sind dann mit Jesus mitgegangen und dann zieht Jesus weiter mit denen. Und in Matthäus 9, Vers 9, steht geschrieben, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach, und er stand auf und folgte ihm nach. Und das steht jetzt nicht so explizit in der Bibel, aber ich denke, dass Jesus an einem Zollhaus vorbeigeht und den Typen, der da drinnen sitzt, der in aller Augen ein Verbrecher war, ne, damals, und Halsabschneider und Besatzungsmacht, Vollstrecker, was auch immer, ne, sagt Jesus, und dieser Typ sagt auch, ja, ich folge dir auch nach. Und ich denke, für die Fischer wie Petrus und so, die von sich aus schon behaupten konnten, ja, wir sind rechtschaffende Leute, wir haben selber für uns gesorgt und so weiter und so fort, wir sind fleißig und dies und das. Und jetzt geht Jesus zu so einem Betrüger und holt den mit rein, der kriegt den gleichen Status wie ich, auch Jünger. Puh, okay. Ich denke, das war eine gewisse Herausforderung. Und es steht jetzt nicht darüber, es steht über andere Herausforderungen die geschrieben, wo die Jünger, die waren ja auch Menschen wie wir, die genauso Gefühle sich Gedanken gemacht haben und Befindlichkeiten hatten. Und das steht dann später, dass sie gestritten haben, wer der Größte ist und so weiter. Aber ich denke mal, dort steht jetzt explizit nichts dazu da. Aber ich denke, das ist eine Frage gewesen, die sich vielleicht die Jünger gestellt haben könnten. Und er ist ja praktisch auch Jesus nachgefolgt, ist auch jünger geworden, dieser Matthäus. Und auch gehörte dann auch ne, zu den 12, die ausgewählt sind. Und ja. Und heute lese ich eine ganze Menge vor, Matthäus. Und aber wie hat sich das erstmal angefühlt? Ich denke, das war eine Herausforderung, dass sie plötzlich in einem Boot saßen, als Fischer, ne, mit dem, wo sie nie mit dem in dem Boot sitzen wollten. Genau. Ich denke, es ist auch vielleicht bei uns ein Stück eine Herausforderung. Man merkt, es wird auch knackig. Und auch diese Geschichten jetzt, neue Jupse und so weiter, ne? Sind wir, denke ich mal, auch ein Stück weit herausgefordert, wie denke ich über meine Geschwister, die auch von Jesus auserwählt wurden. Jetzt ehrliche Antwort zu uns selber, ne? Müssen wir jetzt nicht laut machen. Oder wie gehe ich damit um einfach? Ist das ein Thema für mich, mit wem ich im Jupp sitze, mit wem ich die Abende verbringe? Ne? Habe ich wirklich die Liebe, die wir eigentlich haben sollten, zu allen Geschwistern, dick gedruckt allen Geschwistern? Genau, das sind so Fragen, die ich mir in dem Moment auch da, die mir eingefallen sind dazu, wo ich dachte, ja, sollte man mal drüber nachdenken. Das, ja, es wäre wirklich mein Wunsch, dass wir die Fragen jetzt nicht einfach hören und sagen, gut, Haken dran, sondern dass wir wirklich einfach mal in die Tiefe gehen, auch vielleicht die nächste Woche ein Stück, und einfach mal über diese Dinge nachdenken, wo, denke ich mal, Jesus uns eine Frage stellt und damit eine Herausforderung verbunden ist. Ne? Die nächste Geschichte geht immer noch im Prinzip um die Anfangsdinge, da auch am See und so weiter. Als er aber aufhörte, Lukas, die Bibelstelle Lukas 5, Vers 4 bis 9. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in den anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen könnten. Hilfen? Warum steht das hier? Na gut. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Ich habe eigentlich Elberfelder übersetzt, ausgewählt. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und das ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, Therese, die hatte das heute beim Gebet. Ne? Das war dann die zweite Geschichte, wo Jesus nach seiner Auferstehung nochmal in den See kam, als sie wieder gefischt haben und gesagt haben, werft eure Netze nochmal nach der anderen Seite aus. Und im Prinzip war es so, dass sie hier, Jesus war schon irgendwie hier der Meister, der Rabbi oder was sie von ihm gedacht haben. Und bei der zweiten Geschichte war es so, dass sie ja Jesus vorher nicht erkannt hatten, glaube ich. Also kommt irgendeiner daher, ne? Dahergelaufener Wanderprediger und sagt, pass auf, ihr habt es einfach falsch gemacht, ihr müsst nochmal rausfahren und ihr macht es jetzt mal richtig. Ne? Und der Petrus über Generationen, ich glaube, der war schon als Kind mit in dem Boot und hat genau gewusst, was da geht und was da nicht geht. Und wie man das macht und wo so sinnlos ist, einfach, wo man sich nie abmühen muss. Und dann kommt jemand daher und sagt, pass auf, du machst es einfach jetzt nochmal anders. Nach nur durch Fischen, Nacht, ne? Nachtschicht, gerade hinter sich. Eigentlich denkt man, okay, nochmal schlafen gehen. Und jetzt kommt irgendjemand daher und sagt, pass auf, du kannst das eigentlich nochmal besser machen. Und das Erstaunliche ist, es ist für mich wirklich erstaunlich, muss ich sagen, dass Petrus das gemacht hat. Dass er gesagt hat, okay, probieren wir es nochmal. Und das zeigt irgendwie, ja, ich denke, das zeigt irgendwie eine Herzenshaltung oder was in dem Petrus schon angelegt war, so eine Herzenshaltung, die ein Jünger haben sollte, gehorsam zu sein. Gott gegenüber, das eine, aber ich denke auch Menschen gegenüber, die im Sinne Gottes ihm was sagen. Ist einfach so eine Geschichte und ich denke, das können wir von dem Petrus lernen an dieser Stelle, dass er gesagt hat, okay, ich bin einfach gehorsam. Und noch ein Bereich fällt mir dazu ein. Wir haben ja alle irgendwie einen gescheiten Beruf gelernt. Ne? Ist ja, hoffe ich mal so. Ne? Und wir gehen davon aus, okay, das haben wir gelernt. Und das ist auch gut so. Haben wir viel investiert. Und sind da auch ein Stück stolz weit drauf. Und genau. Und dann kommt aber irgendjemand und sagt, pass mal auf, ich denke, wir sollten das mal so oder so angehen. Ne? Also gerade in dem Bereich, auch innerhalb der Gemeinde, gerade in dem Bereich, wo wir eigentlich Ahnung haben, wo wir die Fachleute sind, wo wir das wissen eigentlich und das lange gelernt haben und so weiter. Und plötzlich ist es aber so, und so wird es immer mal im Reich Gottes sein, dass man sagt, Gott hat irgendwie eine andere Idee, das anders zu machen. Ne? Man fällt spontan Jericho ein, so nimmt man nie eine Stadt ein, wie der Josua das gemacht hat mit oder erst schweigend und dann mit ein paar Trompeten da ringsherum zu ziehen. Ne? Da wird jeder Herrführer sagen, so geht's nicht. Also wenn ihr das richtig machen wollt, dann bauen wir jetzt Belagerungstürme und so weiter, dann geht's voll drauf auf die Mauer. Ne? Aber ich denke, so ist im Reich Gottes manchmal, auch innerhalb der Gemeinde, dass Gott andere Pläne oder andere Wege einfach ein Stück hat, wie er Dinge erreichen will. Und die unterscheiden sich von der Welt und von dem, was wir auch gelernt haben. Auch von dem, was wir als Beruf haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist, dass wir das jetzt begraben sollen oder wie auch immer, sondern einfach nur mal, wie ist meine Haltung dazu, wie wenn Gott plötzlich doch irgendwie sagt oder sich irgendwie durch andere Geschwister herauskristallisiert, ja, das könnte eher das der Weg sein. Und da, weiß ich nicht, rebelliert in uns und wir sagen, ja, macht man doch ganz anders. Also, wenn ihr mich mal fragen würdet, ich würde das ja ganz anders machen. Und schließlich habe ich das auch so gelernt. Und ich denke, das ist so ein Ding, wo wir einfach die Frage uns stellen müssen, kann ich von mir behaupten, dass ich gehorsam bin oder bin ich doch eher rebellisch, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin. Und die nächste Frage, was ist mein mühsam erlerntes Fachwissen? Beziehungsweise Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, das ist ja auch so ein Bereich, ne? Schon 30 Jahre mit Gott unterwegs und so weiter, was gut ist, ne? Nicht die Frage, ich will überhaupt gar nichts irgendwie in Abrede stellen, aber einfach, in Bezug auf meine Nachfolge wert? Was sind sie wert? Welchen Stellenwert haben sie genau diese Dinge auch in der Entscheidungsfindung, wenn ich eben rausfinden will, ist das dran oder das dran? Wie viel Gewicht haben solche Dinge, die wir gelernt haben, was wir für Erfahrungen gemacht haben und so weiter? Ne, wie viel Gewicht bringen die in dem Moment auf die Waage, wenn es darum geht, auch geistliche Entscheidungen zu treffen? Also Thema Gehorsam ist eine ganz wichtige Sache. Soll nicht heißen, dass wir irgendwelche Marionetten sind und irgendwelche Sachen aber machen, die keinen Sinn machen oder wie auch immer. Aber ich denke, wirklich Gott gegenüber gehorsam zu sein und auch seinen Geschwistern gegenüber gehorsam zu sein, ist ein Thema, was eine Herausforderung ist für uns. Also ich denke, das ist nicht einfach. Und genau, das ist aber eine Herausforderung, die wir auch meistern sollten. Die nächste Geschichte ist, wir brauchen wirklich eine tiefe Offenbarung von Jesus und wie Gott als Vater wirklich ist. Weil das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und nachfolgen, dass wir überhaupt wissen, wem wir nachfolgen. Und um manche Dinge einfach besser verstehen und im Prinzip, ja, einfach diese Geschichte, das ist eine ganz wichtige Grundlage, dass wir eine wirklich gute Offenbarung darüber haben. Will ich vorlesen aus Matthäus 16, Vers 15 bis 17. Da fragt Jesus, nachdem doch eine ganze Menge so die Runde gemacht hat, wer Jesus denn sein könnte. Gab es ja sehr tolle Spekulationen in dieser Zeit. Also es gab auch viel Klatsch und Tratsch und alles sowas. Ne? Also es ist alles, ich denke, die haben nicht ein komplett anderes Leben geführt als wir heute. Und da spricht Jesus zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Genau, also wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das offenbart. Wir können es das nicht selber machen, aber wir brauchen diese Offenbarung, wer Jesus ist und auch wie Gott als Vater ist. Und diese ganzen guten Eigenschaften und die ganzen, wie Gott wirklich ist, das ganze Bibel ist voll davon und wir brauchen das sehr viel in uns mit dem Heiligen Geist. Deswegen auch in solchen Lobpreiszeiten heute, wo wir zusammen gesungen haben, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Ne, es ist ganz wichtig, dass da in uns Offenbarung größer wird. Denn es ist ein Unterschied, wir lesen es durch oder es ist wirklich eine Offenbarung, die wir in jeder Extremsituation glauben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann gibt es noch eine zweite Stelle, richtig cool, ist Matthäus 17, Vers 1 bis 3. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die ganzen Stellen bei uns bekannt sind, was da davor und danach steht und so weiter, ein Stück weit. Ich denke, wir sind da alle relativ fit. Und das ist aber ja wirklich so eine richtige Situation gewesen, wo er 3 Jünger auswählt und wo sie Jesus mal so gesehen haben, wie Jesus wirklich ist. Nicht als Mensch, als einfachen, im Leinengewand rumrennender Kerl, ne? Sondern so, wie Jesus wirklich ist, als Sohn Gottes. Und ja, es war eine total übernatürliche Situation. Und ich denke, das ist auch, sowas brauchen wir auch in unserem Leben, dass wir in Lobpreiszeiten oder irgendwo oder irgendwie das mal irgendwie erlebt haben, uns Gott mal die Augen des Herzens so geöffnet hat, dass wir sagen, ja, so ist das. Es steht nicht nur so geschrieben, ne? In dem geöffneten Himmel, auch wie es, was der Christiane vor uns vorgelesen hat, sondern wir haben das selber mal mit unseren Herzensaugen gesehen. Ich denke, das war wichtig, sonst hätte es Jesus nicht gemacht, dass er die 3 Jünger damit hochgenommen hat. Ich denke mal, die Motivation war von Jesus auch wirklich, das hat sie wahrscheinlich sehr befestigt in dem, was sie geglaubt haben. und auch sehr irgendwie, der Petrus hatte das ja schon vorher, das ist ein Kapitel vorher die Stelle, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also die Offenbarung hatte er schon, aber das hat es nochmal unheimlich vertieft. Also ich glaube, diese Erinnerung an diese Situation, die konnte ihm niemand wieder nehmen. Unter Folter, unter Gefängnis, nie hätte Petrus jemals das verleugnen können, was er dort gesehen hat. Und wie er Jesus wirklich in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Und da will ich einfach die Frage an uns stellen, habe ich selber eine Offenbarung, wie Jesus wirklich ist? Oder wie groß ist meine Offenbarung darüber? Gut, größer geht immer, ne? Aber habe ich irgendwie in meinem Herzen eine Offenbarung, wie Jesus ist? Sind mir Bibelstellen schon mal in meinem Leben so aufgegangen, dass ich gesagt habe, genau, genau so ist das. Das ist ja krass, das ist ja, das ist die Wahrheit. Es geht gar nicht anders, ne? Zweite Frage. Habe ich ein Bild von Jesus mit allen Charaktereigenschaften, die auch die Bibel beschreibt oder die in der Bibel so stehen? Das ist eine wichtige Sache, denke ich, dass wir Jesus in seiner Person, in dem er gelebt hat und so weiter, auch was alles sonst noch geschrieben ist in den Propheten und so weiter, Psalmen, nicht nur ein einseitiges Bild von ihm haben, als immer nur den ganz lieben, alle streichelnd. Ne? Zum Beispiel, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Oder eben der Nächste, der fährt voll drauf ab, wie Jesus eben im Tempel die ganzen Leute da rausgetrieben hat und gesagt, ja, das ist mein Jesus, so ist Jesus und so geht's voran. Ne? Verstehst du, wir brauchen ein komplettes Bild, wie Jesus wirklich ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke, deswegen ist es auch wichtig, Bibel zu lesen und so weiter, auch in den Evangelien und so weiter, um sich vor Augen zu führen, wie Jesus ist. Was macht Jesus? Warum macht er das so? Was sind seine Charaktereigenschaften? Und möglichst ein komplettes Bild irgendwie davon zu haben. Es ist ja auch so, ne? Wir sind, wenn wir uns entschieden haben für Jesus, wir sind Braut, ne? Und wenn wir heiraten wollen, in unserem irdischen, menschlichen, Braut, Bräutigam und so weiter, ist es sinnvoll, wenn wir ein relativ komplettes Bild haben vor der Hochzeit. Ne? Es macht irgendwie Sinn. Ne? Genau. Und genauso ist es auch bei uns. Wir brauchen ein ziemlich so komplett wie mögliches Bild. Nicht um alle Eventualitäten, wie auch immer, sondern um einfach zu sagen, okay, das ist das, worauf ich mich einlasse. Das ist das, ja, das ist es einfach. Und solche Geschichten. Wir werden trotzdem immer mal wieder überrascht sein und waren die Jünger auch, was Jesus plötzlich losgelassen hat. Aber wenn wir wissen, aus welcher Motivation macht er das, was ist das Herz dahinter, was ist der Charakter und so weiter, dann sieht die ganze Geschichte anders aus. Dann denke ich, dass wir auch viele Sachen anders einordnen können, die wir vielleicht nicht so richtig verstehen. Und das ging den Jüngern auch so. Jesus hat einige Sachen gemacht, wo die Jünger gedacht haben, also das ist jetzt zu viel, das ist... Genau, das verstehen wir jetzt nicht, aber irgendwann haben sie es dann verstanden, als sie dann mit dem Heiligen Geist zusammen dann eben, ja, die Gedanken hatten, die auch Gott hat und das Bild hatten, was, wie Jesus wirklich ist. Ich denke, in den Geschichten ist auch ganz wichtig, in diesen Sachen Offenbarung von Jesus, sind zum Beispiel, denke ich mal, eigene Erfahrungen auch eine wichtige Sache, an die wir uns erinnern sollten. Das wäre auch eine Frage von mir, was sind die konkreten Erfahrungen, wo ich Gottes Liebe mal ganz existenziell gespürt habe. Das ist eine wichtige Sache, dass wir in unserem Leben solche Dinge haben. Ich denke, der Peter Franz hat das auch ein Stück uns näher gebracht oder uns ermutigt. Das ist unser Zeugnis. Das ist das, wo wir sagen, okay, also das eine ist das, was in der Bibel steht, alles, aber ich kann das selber bezeugen, weil ich habe das genau das erlebt und das hat in meinem Leben so stattgefunden und ich war vorher so, jetzt ist es so und das sind die Sachen, die ich mit Gott erlebt habe und das sind ja einfach richtig gute Erfahrungen. Ich denke, das sind wirklich Erfahrungen, eine ganze Menge da dabei, wo wir Gottes Liebe einfach als Vater, seine Vaterliebe ist eine ganz wichtige Sache, die wir in unserem Leben brauchen. Weil ich denke, sonst fühlen wir uns relativ schnell alleine und irgendwie alleingelassen und nur der, ne, bei einer Herausforderung ist auch so ein Ding wie der Sohn, ne, der zu Hause geblieben ist in dem Gleichnis und gesagt hat, ne, ich bin ja der Haustrottel und der Knecht, der ja alles machen darf und und so weiter, ne? Also wir brauchen in unserer Nachfolge, in unserem, dass wir, was wir tun, was wir auch gerne tun für Jesus, brauchen wir einfach die Offenbarung, wie Gott als Vater ist und wie er die ganzen Dinge sieht, wie er uns sieht und so weiter. Eine ganz wichtige Sache, wie ich finde. Ja, das sind so, denke ich mal, die Sachen auch unter uns, die so am Anfang stehen, ein Stück weit, und eigentlich wirklich auch geklärt sein sollten, oder wir können da immer tiefer reingehen, brauchen immer noch mehr Offenbarung und solche Dinge, aber so, dass erstmal eine gesunde Basis da ist, dann haben wir auch ein sehr gutes Fundament, wirklich, wenn Herausforderungen kommen, die in der richtigen Art und Weise irgendwie zu meistern oder da wirklich an Jesus dran zu bleiben, weiterhin auch. Und das ging auch den Jüngern so. Die haben praktisch, ja, konnten ja Jesus sehen, wie er ist, waren mit ihm zusammen. Stellen wir uns eigentlich immer cool vor und eigentlich manchmal so als Kind oder so Jugendlicher oder war ich auch manchmal neidisch, dachte, Mensch, die haben es ja einfach gehabt, ne? Die sind einfach hinterhergelaufen und Jesus hat das gemacht und die haben zugeguckt und das war alles so ganz real, ne? Und wir hier jetzt, ne? Genau. Glauben, was wir nicht sehen und solche Dinge, ne? Ja, aber auch den Jüngern ging es im Prinzip so, dass Dinge gekommen sind, die sie nicht ganz verstanden haben. Und zwar geht es um die Stelle, im Johannes 6 steht das, Vers 51 bis 52, ist so ein bisschen der Ausgangspunkt dazu und das ist praktisch die Lehre, die Jesus gehalten hat oder wo er über sich selber geredet hat, als das lebendige Brot und der Wein, wo er praktisch mit dem Abendmahl das schon mal andeutet und diese Dinge. Und Jesus sagt aus dieser großen Menge, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Also auch ein heftiger Satz für vor allen Dingen die ganzen Schriftgelehrten und so weiter, die da rumstanden und mit zugehört haben. Und da kommt im Vers 52 dann, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Eine krasse Situation. Wenn ich damit rumgestanden hätte, hätte ich auch gesagt, wahrscheinlich, was? Okay, was erzählt er jetzt? Und irgendwie hat auch Jesus nie großartig das bis in die Tiefe erläutert, theologisch vom 1. Mose an bewiesen und so weiter, sondern es war einfach die Tatsache. Es ist eine geistliche Tatsache gewesen und ist auch heute noch. Und was wir im Abendmahl feiern. Und dann ging es natürlich auch los, die ganzen Leute haben angefangen zu diskutieren und zu machen und dies und das. Situation eskalierte, war ja keine einmalige Situation. Oftmals ist die Situation um Jesus rum etwas eskaliert, ne? Und das ist auch eine Herausforderung, die für die Leute, die gesagt haben, wir gehören zu Jesus, wir gehen dem hinterher, ne? Also stelle ich mir als sehr herausfordernd vor. Johannes 6, Vers 60 bis 68. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Also, mit anderen Worten, ist zu krass für uns. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Ja, Jesus hat auch knackige Fragen gestellt. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm von dem Vater her gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war so eine Situation, wo Jesus auch krasse Fragen gestellt hat und hat mal ein bisschen in die Tiefe gefühlt. Wie sieht's denn bei euch aus? Was glaubt ihr eigentlich? Ne? Also ist legitim, solche Fragen zu stellen, würde ich schon mal sagen, wenn ich euch heute Fragen stelle. Die hat es auch gemacht. Genau, was glaubt ihr eigentlich? Und ich denke, Jesus hat auch gedacht, ihr habt das jetzt auch nicht alles verstanden, ein bisschen in die Tiefe, was ich jetzt erzählt habe. Aber wo ist denn euer Herz jetzt dabei? Wollt ihr es irgendwann mal verstehen? Oder ärgert ihr euch so sehr, dass ihr geht? Und solche Sachen. Jesus hat ja vorher 12 ausgewählt, so ein bisschen in den engeren Kreis, hat sie Apostel genannt. Und das hat er, denke ich mal, auch gemacht, weil er ganz, das waren ja die 12 dann auch, ne? Oder die 11, die dann übrig geblieben sind, mit denen er wirklich, ja, die Pläne waren ja fertig, ne? Er ist ja auf die Erde gekommen, um Gottes Reich zu repräsentieren, um die Errettung zu bringen am Kreuz. Und er brauchte natürlich dann nur die Leute, die Gemeinden bauen und wo es dann vorwärts geht. Und Jesus wusste das alles schon, ne? Die waren Fischer im Exil, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt. Und haben gesagt, ja, das ist mal eine schöne Phase unseres Lebens. Wir wollen da näher an Gott ran. Wir wollen, irgendwie brannte das denen im Herzen. Und vielleicht haben sie auch gedacht, okay, vielleicht gehen wir auch mal irgendwann wieder zurück in unseren alten Beruf und so weiter. War eine coole Zeit, haben Bibelschule gemacht, ne? Solche Sachen. Und Jesus hatte aber ja die fertigen Pläne schon seit Urzeiten in der Schublade. Er wusste ganz genau, was der Petrus mal machen wird, was der Jakobus mal machen wird, der Johannes, Philippus und diese ganzen Leute. Er wusste das schon. Und im Prinzip war das, das zeigt, auf welcher Messerschneide das in dieser Situation stand. Diese Frage von Jesus, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch zurück in euer altes Leben jetzt gehen? Oder wollt ihr weiter mitkommen? Und es zeigt wirklich, wie knackig es einfach ist. Ja, und Petrus spricht das eben. Wohin sonst sollten wir denn gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Und das zeigt auch wieder so schön, also mir ist irgendwie der Petrus in der ganzen Geschichte so irgendwie näher gekommen. Ich denke, es wäre gut, sich mal tiefer auch mit dem Petrus zu beschäftigen. Und weil der Petrus war doch an den maßgeblichen Stellen immer mal wieder derjenige, der das Richtige gesagt hat, der das Herz an der richtigen Stelle hatte, im richtigen Moment die richtige Aktion geritten hat und das ganze Ding irgendwie ein Stück weitergebracht hat. Ich denke, hing viel davon ab, von dem, was Petrus in dem Moment auch gesagt hat, weil es ist immer so in so einer Gruppe, ne? Es gibt Leute, die sind vorne dran ein Stück weit und ich erlebe das auch in manchen Beratungen oder so und dann ist immer mal ganz wichtig, man hat irgendwas vorgestellt, gefällt euch das oder gefällt euch das nicht, ne? Und dann ist immer relativ wichtig, was der erste Satz dann ist, ne? Von dem, der dann sagt, oh, finde ich eigentlich ganz gut, können wir so machen. Dann gibt's eine ganze Reihe, 10 andere, die sagen, oh, finde ich eigentlich oh. Einer sagt, hier, aber das Detail, also, das kannst du gleich wieder mitnehmen im Papierkorb, ne? Dann, und ich denke, der Petrus war so einer und hat praktisch das rumgerissen, das Ruder ein Stück weit für seine Truppe und hat gesagt, pass auf, du hast doch die Worte des Lebens, wo finden wir denn das, was wir bei dir haben? Ne? Es braucht wirklich solche Leute wie den Petrus, ganz stark, finde ich das. Und auch solche Leute, die eben, und das ist mein Punkt, über den ich eigentlich rede, wo stehen wir zu der allgemeinen Meinung der Welt, Zeitgeist, diese ganzen Dinge im Gegenüberstellung zu Gottesfurcht. Ich denke, das sind so zwei Ebenen oder zwei Bereiche und wir befinden uns da irgendwo so dazwischen. Ne? Und irgendwo gibt es hier praktisch die, was die Welt denkt und was da die Standards und Maßstäbe sind. Und dann auf der anderen Seite Gott. Das ist wirklich fundamental entgegengesetzt in fast allen Sachen mittlerweile. Also wir sehen das um uns rum. Und wir bewegen uns irgendwo so dazwischen hin und her, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich glaube nicht, dass wir komplett immer bei Gott und immer so denken wie und so weiter. Ne? Ich denke, wir kennen das. Aber ich denke, je nachdem, wo wir uns dazwischen bewegen, ist es wirklich so, nimmt Gottes Furcht einfach zu und nimmt auch weltferne Fremdheit zu. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo ich einfach alle gehen weg, weil sie es nicht verstanden haben, gesagt haben, das ist ja völlig abgedreht, was erzählt denn der jetzt hier, Fleisch essen, sind wir uns Kannibalen und was weiß ich, ne? Also solche, ich weiß nicht wissen, was da, zum Glück ist das alles nicht aufgeschrieben, was da danach alles in den Dörfern überall geredet wurde, ne? Und trotzdem findet Petrus, wir bleiben bei dir. Und die anderen haben auch gesagt, wir bleiben bei dir. Und das ist wieder mal so eine Entscheidung, wo ich denke, es gibt diese Entscheidung irgendwann mal für Jesus, unser Leben, was ich vor uns gesagt habe. Aber es gibt immer mal wieder Punkte, wo wir herausgefordert sind, genau diese Entscheidung festzumachen und tiefer zu machen, tiefer zu gehen und sagen, okay, jetzt kommt die nächste Ebene. Ne? Ist das jetzt immer noch? Denkst du immer noch? Oder ja, ich denke immer noch, ich will dir nachfolgen. Ich denke, diese Frage stellt Jesus immer mal wieder, besonders in solchen herausfordernden Situationen. Und da ist natürlich die Frage, ne, die wir uns stellen, oder die ich mir auch stelle, und die ich uns jetzt hier stelle, wie sehr beeinflusst mich die Meinung anderer Menschen? Vor allem die Menschen, die Jesus nicht kennen, sprich Arbeitskollegen, Verwandtschaft, in irgendwelchen Vereinen, Freunde aus der Welt, der alles erlaubt, dürfen wir alles haben. Aber wie sehr beeinflusst uns diese Meinung, die diese Leute haben? Vor allen Dingen, ich denke, zu unserem Ding des Lebens ist das eine, aber ich denke auch zu geistlichen Dingen zum Teil. Ich denke, manchmal ist es so, dass wir damit konfrontiert werden, dass unsere Verwandtschaft eben nicht versteht, warum wir Entscheidungen in unserer Familie so und so treffen, warum wir unsere Kinder so und so erziehen, warum das so ist, warum das so ist, warum das so ist. Es gibt viele Fragen und wir brauchen einfach diese Standhaftigkeit, zu sagen, okay, wie sehr beeinflusst mich das, was meine Eltern mir erzählen. Ne? Ich bin dann jetzt nicht mehr 10 Jahre alt, dann durften meine Eltern noch viel erzählen. Aber jetzt ist es so eine Geschichte. Aber ich denke, ich stelle einfach mal diese Frage, wie viel Einfluss haben solche Leute in unserem Leben oder überhaupt Zeitgeist? Ist auch eine wichtige Geschichte. Wir werden zu bombardiert mit Nachrichten, mit Meinungen, mit Haltungen, über alles möglichen Themen, über die wir zum Teil noch nie nachgedacht haben, aber plötzlich darüber nachdenken müssen, weil es eben gerade aktuell ist, ne, und weil es gerade hochgehypt wird. Und das sind die Herausforderungen, denke ich, auch in unserem täglichen Leben. Und die Frage ist, wie sehr beeinflusst das? Wie groß ist unsere Menschenfurcht oder wie groß ist unsere Gottesfurcht, ne, in dieser Waage? Genau. Und die nächste Frage, die daraus resultiert, ist meine Überzeugung in solchen Situationen stark genug? Ne, wenn es richtig knackig kommt, und mal was nie gleich richtig verstehe, ist wirklich die Überzeugung, ne, die wir vorher hatten, Jesus ist Gottes Sohn, ich habe mein Leben ihm übergeben, habe mich taufen lassen und so weiter. Ne, ist das in solchen Momenten, wo es knackig kommt, ist das auch stark genug? Meine zutiefste Überzeugung, dass ich in solchen Situationen stehen kann und sagen kann, ja, es ist immer noch so. Egal, ob ich jetzt mal das nie ganz verstehe, bis ins Allerletzte. Aber bleibe ich da dran. Ich denke, es ist eine Herausforderung, weil Alltag und in dem ganzen Getriebe, wo wir auch sonst unterwegs sind, hat einen gewissen Einfluss. Und wir sind dem ausgesetzt und es ist eine Herausforderung, damit in einer gottgewollten und für uns auch sehr guten Art und Weise umzugehen. Weil eben das doch, denke ich mal, auf dieser Messerschneide steht und es nicht überhaupt gar nicht eintreten kann oder wie soll ich denn sagen, nicht völlig ferne ist, dass wir irgendwann mal sagen, wie die anderen Jünger, ja, das ist mir jetzt zu heftig. Also, und dann verabschieden wir uns, vielleicht das innerlich ein Stück, ne, das merkt vielleicht gar niemand großartig, denken andere Sachen und so weiter und irgendwann kommt das mal zum Vorschein. Und dann ist es manchmal schon so, dass wir sagen, eigentlich ist gar nicht mehr mein Platz. Eigentlich will ich eigentlich gar nicht mehr richtig mit Jesus gehen oder habe meine eigene Art und Weise, wie ich Jesus nachfolgen will und solche Dinge. Also ich denke, da ist viel drin, was sich lohnt, wirklich drüber nachzudenken. Auch in solchen Situationen, wo einfach Herausforderungen sind. Ja, die nächste Geschichte ist, dass Jesus ja schreibt auch, die Bibel schreibt, dass es ja verschiedene Stadien auch gibt, ne? Kindesalter, Milch trinken und so weiter und dann irgendwann erwachsen werden, Jünglinge, Männer, also ein geistliches Wachstum. Und mit dem geistlichen Wachstum, was wir hoffentlich alle machen, ne? Dass wir wachsen, kommen natürlich Herausforderungen. Und immer wieder Situationen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und so weiter. Und ich habe einfach mal die Stelle aus Markus, Vers 7 bis 13. Und er ruft die 12 herbei und fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht 2 Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Genau, jetzt kommen wir praktisch ins nächste Level, ne? Als Jesus das gemacht hat mit seinen Jüngern, der also gesagt hat, ich sende euch aus und auch für meine Begriffe doch in einer ganz schönen straffen Art und Weise, ne? Also ihr nehmt nichts mit, was ihr also von euch gewöhnt ist, keinen großen Outdoor-Rucksack mit allen Dingen, dass ihr für euch selber sorgen könnt und kein Geld und so weiter. Und er macht euch einfach auf den Weg und vertraut völlig, dass Gott bei euch ist und dass ihr genau diese Dinge, die ihr tun sollt, dass ihr die tun könnt. Und das ist, denke ich mal, so ein Stück Vertrauenstest gewesen. Also Jesus macht auch solche Sachen, ich denke mit uns auch. Und ja, am Ende war das wirklich eine total starke Geschichte. Sie sind einfach ausgesendet, haben zum ersten Mal in ihrem Leben im Prinzip das gemacht, wozu sie Jesus berufen hat, ne? Wirklich Zeuge zu sein, Reich Gottes auszudehnen und im Prinzip genau das, was Jesus gemacht hat, Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben, diese ganzen Dinge. Und im Prinzip hat sich das vervielfacht, ne? Was Jesus gemacht hat, dadurch, dass sie gegangen sind, hat sich das multipliziert. Und das ist eine starke Geschichte gewesen und sie haben das einfach gemacht und das hat super funktioniert, auch wenn diese Umstände relativ krass waren, ne? Nehmt jetzt nichts mit und so weiter. Und am Ende, denke ich, hatten sie wirklich große Freude. Es gab ja noch eine zweite Stelle, wo Jesus das mit 70 dann gemacht hat, ausgesendet hatten und sie haben sich übelst gefreut. Und Jesus sagt darauf, freut euch nicht, dass die Dämonen und sowas euch gehorcht haben, sondern freut euch, dass ihr aufgeschrieben seid im Buch des Lebens. Und das sind, denke ich mal, starke Erfahrungen. Also ich denke, die hätten auch sagen können, also ohne Geld, ohne alles, ne, da kommen ja viele Dinge hoch und sagen, wie soll denn das alles gehen, ne? Deswegen die Frage, was wäre, wenn Jesus uns da einen Auftrag geben würde? Auch in so einer vielleicht krassen Art und Weise. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben so einen Auftrag, ne? Ja, Jesus hat gesagt, wir sollen Zeuge sein, wir sollen sein Reich weitertragen und auch Dinge tun, die er auch getan hat. Und im Prinzip war das schon stark, ne? Im Prinzip Petrus und so weiter, die haben gehorcht und sind die ganzen Schritte gegangen bisher, auch in diesen knackigen Situationen. Und machen jetzt selber starke Sachen. Und da ist mir die Frage dazu eingefallen, kann ich von mir behaupten oder kann ich sagen, ne? Also mal so ein kurzer Self-Check, kann ich das sagen, dass seit meiner Bekehrung, Taufe und so weiter, meinen Anfängen, Dinge gewachsen sind. Und wenn man das mal so in Bilanz zieht, so ein bisschen, ne? Also ich denke, das ist erlaubt, nicht nur ein wirtschaftliches Ding, sondern einfach mal zu sagen, warte mal, dort stand ich so damals und was ist denn geworden, seitdem ich mich für Jesus entschieden habe, wo ich mich taufen lassen habe und im Prinzip die ersten Herausforderungen, große Freude, wenn man eine Herausforderung angegangen ist, überwindet diese Hindernisse, die natürlich oder Feind aufbaut ohne Ende, um genau uns davon abzuhalten und dann ist große Freude, ne? Und dann geht's weiter, nächstes Hindernis, zack, bumm. Und wenn ich da jetzt zurückgucke, wo stehe ich denn jetzt? Was ist denn in dieser Zeit geworden? Wie bin ich gewachsen? Jetzt nicht nur in der Breite, ich bin auch ein Stück in die Breite gewachsen seit damals. Und auch als Familie brauchen wir mehr Platz in der Halle. Also das meine ich nicht. Also dieses Wachsen, sondern in der Tiefe. Wo sind wir in der Tiefe gewachsen? Na? Ja. Dann kommt eine nächste Geschichte, wo ich denke, das ist eine wichtige Sache, wenn es um so Herausforderungen geht oder überhaupt eine wichtige Voraussetzung. Und zwar steht es Matthäus 14, Vers 25 bis 31. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf den See einherging, also Jesus. Und als die Jünger ihm auf den See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Ja, also auch als Männer können wir mal Angst haben und schreien. Genau, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. So, und jetzt kommt das, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Über diese Stelle haben wir ja schon viel gehört, auch Peter Franz hat die letztens gehabt. Und mein Punkt dazu einfach ist, sind wir bereit, Risiko einzugehen, ganz bewusst ein Risiko einzugehen. Das steckt da ein Stück dahinter. Ich meine, das waren Fischer und es war wahrscheinlich ohne keine spiegelglatte See, ne? Steht da von Wind und Wellen, die er dann gesehen hat. Und selbst die Fischer haben gewusst, das ist eine gefährliche Sache. Ich denke, die konnten schwimmen, ja, der Petrus konnte auf alle Fälle schwimmen, steht da drin. Aber in solchen Situationen ist man dann auch schnell mal weg. Und egal, wie gut man schwimmen kann, das wussten die Fischer. Ne? Im Sturm und so weiter haben sie alles schon erlebt und hatten da auch Angst. Und ganz bewusst dieses Risiko einzugehen. Ich denke, wir sagen, okay, Petrus, warum hast du überhaupt in Erwägung gezogen, da auszusteigen und dahin zu gehen? Aber ich denke, das war in so einem gewissen Überschwang, aber auch aus Begeisterung heraus. Und ja, der Petrus war einfach so einer. Und Jesus hat es gefallen und hat gesagt, ja, dann komm her, probier's aus, mach los. Und er hat das gemacht und es hat funktioniert, super, ne? Ist ein ganzes Stück gelaufen. Und erst als er dann von Jesus weggeguckt hat, wir kennen das alle, so hat er angefangen zu sinken und Jesus zieht ihn raus und sagt, na, du bist aber kleingläubig. Okay, ne? Aber eben diese Situation, in dem Boot zu sitzen, und so ist es oftmals, wenn Jesus irgendwie Dinge uns offenbart und sagt, okay, das wäre jetzt mal der nächste Schritt für dich, oder das wäre doch mal gut, dann hat es oftmals mit einem gewissen Risiko. Es kann immer schief gehen und unser Verstand sagt uns in solchen Momenten, ich kenne das bei mir auch, sagt er, na, denk das doch einfach mal. Also denk die Sache mal bis zu Ende, ne? Und dann gucken wir mal. Und da würde dein Verstand glasklar sagen, das Risiko brauchst du gar nicht erst eingehen, weil das wird definitiv nicht funktionieren. Aber der Petrus, ganz stark wieder, ist zu dem Schluss gekommen, es könnte funktionieren, denn Jesus ist ja dabei. Und genau in dieser Spanne bewegen wir uns und ich denke, es war gut. Jesus hat sich gefreut, auch wenn der Petrus dann ein Stück runtergegangen ist, wie auch immer. Aber der Petrus ist ganz bewusst dieses Risiko eingegangen. Und ich denke, das ist eine Eigenschaft oder überhaupt eine Herangehensweise, die wir auch haben sollten als Jünger, als Nachfolger, ganz bewusst ein Risiko einzugehen für Jesus. Ganz bewusst. Und wenn wir sagen, okay, ich weiß eigentlich, es kann eigentlich nur schief gehen. Genau, da ein Risiko einzugehen. Also die Frage, was tue ich, wenn ich eigentlich weiß, das kann doch nur schief gehen? Lass ich es dann oder mache ich es dann? Interessante Frage. Ich denke, bei diesen Geschichten ein Risiko einzugehen und so Schritte, wirklich ganz bewusst und praktische Schritte zu gehen, ist ganz wichtig, dass wir eine klare Berufung irgendwie uns im Klaren sind, was unsere Berufung ist. So, man sieht mein nächster Punkt, eine klare Berufung zu haben. Und ich lese das vor aus Matthäus 4, Vers 18 bis 19. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, wieder die Situation, ne? Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die Situation, wo Petrus gesagt hat, ich folge danach, und Jesus sagt in dem Moment die klare Berufung, die Petrus hat, nämlich ein Evangelist zu sein, Leute ins Reich Gottes reinzuretten. Genau, ich habe noch einiges aufgeschrieben. Ich hatte aber sowieso vor, vielleicht irgendwie ein Break zu machen an irgendeiner Stelle, wo ich sage, okay, wir könnten dann zum anderen Zeitpunkt mal weitergehen. Und ich mache noch ein ganz kurzes Stück, ne? Okay? Ich mache noch ein kurzes Stück. Weil sonst würde das irgendwie meine Projektstelle ist an einer späteren Stelle. Die müssen wir uns einfach mal berücksichtigen. Genau. Zu dieser klaren Berufung kommen dazu, ich weiß, das sind alles irgendwelche Grundlagen, aber ich denke, im Zusammenhang mit diesen Fragen, die wir uns selber mal stellen, ist wirklich mal wichtig zu abzuklären, wo bin ich, und zum Teil hat man dann auch vielleicht eine Erklärung, warum fühle ich mich gerade komisch oder warum habe ich da jetzt genau das Problem oder so, ne? Und dann eigentlich die Herausforderung, Dinge wieder festzumachen oder Jesus ganz konkret zu fragen, was sind die nächsten Schritte bei mir? Oder vielleicht eine kleine Offenbarung drüber, wo es bei mir hängt, kann ja auch sein. Mit dieser klaren Berufung, Menschenfischer zu sein, und ich habe das dann auch noch ein bisschen vorbereitet, das können wir wirklich mal später angucken, wie Petrus das dann im ganz Konkreten wirklich auch macht, genau in welcher Effektivität er dann das macht, Menschen zu fischen, ne? 3.000, 5.000, solche Zahlen werden dann aufgerufen in der Apostelgeschichte. Ist es wichtig, dass wir auch, wenn wir Risiko eingehen, wenn wir Schritte gehen, dass wir wissen, okay, das ist meine Berufung und das hat Gott in mich hineingelegt, das hat viel mit diesen Talenten zu tun, ganz speziellen Begabungen und so weiter, dann praktisch dann auch in solchen Momenten ein bisschen abzuschätzen, da macht das jetzt Sinn, wirklich dieses Risiko einzugehen, ist meine Berufung, ja, ist meine Berufung, macht Sinn, okay, nächsten Schritt, so. Und was, denke ich mal, hilfreich ist damit, ist praktisch sind Prophetien, die ausgesprochen sind in meinem Leben. Und auch dem Petrus ist es so gegangen, Matthäus 16, Vers 18 bis 19, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ganz starke Prophetie von Jesus selber für Petrus. Viel draus gemacht worden, kennen wir alles. Ne? Petrus mit dem Schlüssel und solche Sachen. Aber im Prinzip, ich denke, der Petrus wusste das zum Glück alles nie, was dann später draus gemacht wurde, als er dann sich immer mal wieder dran erinnert hat an diese Prophetie. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache, auch Prophetien, die ganz konkret in meinem Leben über mich ausgesprochen worden sind, dass wir uns daran erinnern, dass wir sagen, das ist meine Berufung, das sind die Prophetien, die ich dazu habe, und das ermutigt uns, sozusagen dann weiterzugehen, weil wir wissen, okay, warte mal, das ist die Situation, das ist meine Berufung, und ganz klar hat der und der das schon mal genauso gesagt. Also es kann eigentlich nur gut gehen, also los. Ne? Also das dazu soll es ermutigen. Und meine Frage dazu habe ich selber, Frage wieder an uns oder an mich, habe ich ganz konkrete persönliche Worte zugesprochen bekommen. Wenn es noch niemand von uns so gegangen ist, will ich euch sehr ermutigen, sucht euch jemanden, der wird euch eine gute Prophetie geben. Weil das ist eine ganz wichtige Sache auch, denke ich. Auch was wir selber auch in der Bibel mal gelesen haben und oder Heiliger Geist gesagt haben, das ist ganz genau für dich. Das ist dein Wort. Nimm das jetzt und mach das groß in deinem Herzen. Das ist und Jesus hat das auch gemacht, hat dem Petrus eine ganz klare Prophetie gegeben und Petrus hat es genau in einer starken Art und Weise dann gemacht, ne, die Sachen zu binden und zu lösen und solche Sachen. Ne. Der hat ja wirklich Hananias und Sapphira und solche Sachen, ne, die dann gekommen sind. Später in der Apostelgeschichte lesen wir das, wie er diese Prophetie, die Jesus schon weit vorneweg hatte, dann umsetzt. So, letzter Punkt, den ich habe auf meiner Liste, ist praktisch, das sind jetzt praktisch alles sehr schöne Sachen gewesen, auch die in unseren, die Gott in unserem Herzen irgendwie groß haben möchte. Und es kann aber trotzdem passieren, dass Krisen passieren. Und Krisen sind immer eine Herausforderung für uns, egal wie, wo, was, wie tief, wie groß. Es ist immer irgendwie eine Herausforderung. Und Petrus hatte ja auch eine ganz persönliche, tiefe Krise in seiner Nachfolge. Und als Jesus praktisch verhört wird, gefoltert wird und so weiter, ist ja Petrus derjenige, der sich am weitesten mit vorgetraut hat und dann in den Hof, wie es Jesus eigentlich schon vorhergesagt hatte, weil er wusste, dass auch der Petrus nicht so stark aufgestellt ist, wie er manchmal so getan hat, ne? Wusste Jesus, dass Petrus ihn da auch verleugnen wird in dieser Situation. Und das ist natürlich sehr demütigend, wenn das dann passiert ist, und war da unendlich traurig darüber. Und selber total enttäuscht über sein eigenes Versagen und solche Sachen. Und das, denke ich, kennen wir mal mehr und mal weniger, auch in unserem eigenen Leben. dass wir Krisen durchleben und oder auch versagt haben. Ganz einfach, ganz schlecht, kann man nicht schönreden oder irgendwas passiert, dass wir auch mal versagen und mal total daneben liegen. Und dann kommt die Stelle in Johannes 21, Vers 15 bis 19. Interessant, hat mich auch ermutigt, das heute mit zu halten, diese Lehre, weil Rees hatte das auch beim Beten heute früh. Die Stelle, als Jesus am See ist, nach seiner Auferstehung. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Und dann er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wo du nicht hin willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. So, vor allen Dingen jetzt auch hier ist auch eine Stelle, über die man viel reden könnte. Aber jetzt einfach in diesem Zusammenhang, wir sind herausgefordert, Krisen zu bewältigen und auch in der Art und Weise, wie Gott das möchte von uns. Wir können in Selbstverdammnis verfallen und können im Prinzip nie wieder zurückfinden in unsere eigentliche Berufung oder in dem, was Gott eigentlich geplant hat, aber das ist nicht Gottes Plan, sondern wir können auch umkehren davon. Und genau das war auch die Motivation von Jesus, dem Petrus, der hat das wahrscheinlich auch gebraucht, ganz sehr, dieses Gespräch, wo es sehr kurz ist: Ach, Jesus hat mich noch nicht verworfen und ich kann noch mal anfangen. Und Jesus erneuert praktisch seine Berufung, all diese Dinge, hat noch ein zusätzliches prophetisches Wort, auch für den Petrus. Und auch wenn das jetzt ein bisschen schon hart ist, ne? Du sagst, du wirst mal sterben vor mich, und ich kann dir auch schon sagen, wie. Es ist schon straff. Aber Petrus hat es wieder zurück auf die Spur gebracht und hat wieder ganz neu anfangen lassen. Und das, denke ich, ist eine Sache, die ist ganz wichtig. Wenn wir Krisen haben oder eben auch Dinge uns passiert sind oder sich bei uns auch in unserem Herzen Dinge eingeschlichen haben, wo wir ja nicht mehr die Wahrheit glauben in manchen Bereichen oder wie auch immer, braucht es das, dass wir eben wieder umkehren zu Jesus, eben wirklich diese nahe Gemeinschaft mit Jesus haben. Und das war auch ein ganz intimer Moment hier, wo Jesus wirklich mit Petrus alleine war. Ich denke, es gab nicht so sehr viele Momente, weil die ja immer zusammen waren als große Truppe. Und das ist eine starke Sache. Und das fordert uns wirklich heraus, auch selber in solchen Momenten zu sagen: wo stehe ich denn aktuell? Bin ich nah an Jesus dran? Ist eine Frage, die ich mir stelle. Ne? Oder bin ich schon irgendwo ein Stück weit anders unterwegs? Habe mich abgewandt oder Dinge in meinem Herzen sind größer geworden, also falsche Dinge auch. Oder haben schlechte Erfahrungen oder ein eigenes Versagen mich so tief geprägt, dass sie mich von meiner Nachfolge und meiner Berufung abhalten wollen? Das ist eine Frage, die wir uns wahrscheinlich immer mal wieder stellen sollten, ob es da Dinge gibt, die praktisch bei uns selber sind. Es gibt Dinge, die hindern uns oder Dinge, die wollen uns hindern, die werden ganz bewusst vom Teufel in den Weg gestellt, dass wir eben nicht weitergehen können, ohne eben eine Herausforderung zu haben, zu meistern und mit Jesus über diese Mauer zu springen, irgendwie Risiko einzugehen, die ganzen Dinge. Es gibt aber Dinge auch in unserem Herzen, die da sein können, die Jesus beräumt haben will. Und das ist auch eine Herausforderung, also nicht ganz so kleine. Genau, ist vielleicht Buße oder ein Neustart notwendig? Und ich denke, dazu braucht man Mut, braucht auch Hilfe, Unterstützung, und das soll einfach auch ermutigen, ja, einfach das zu tun. Ich denke, das ist eine Stelle, wo es ganz gut ist, diesen Break zu machen. Ich würde es eigentlich schon ganz gerne irgendwann mal noch weitermachen, weil das dann noch so ein paar Dinge dazukommen. Aber einfach mal so diese Checkliste, würdest du mal nennen, die ich mal so kurz mit diesen Fragen oder kurz mit diesen Fragen mal so ja einfach angebracht habe. Trotz allem haben wir praktisch in all den Dingen den Heiligen Geist, und das wollte ich einfach zum Schluss noch mit sagen, der uns hilft in den ganzen Situationen, der unser Beistand ist und mit dem wir wirklich übernatürlich gute Dinge, große Dinge tun können, die uns selber zu groß sind. Und das ist wirklich ein Trost. Ich denke, das ist so ein Stück weit, was Jesus so gesagt hat, der Heilige Geist ist auch ein Tröster. Er tröstet uns in solchen Situationen, sagt, nee, wenn wir erkennen, okay, wir schaffen es ja sowieso nicht. Ne? Ich kenne so tolle Erkenntnis. Aber es ist einfach der Fakt, die Wahrheit, viele Herausforderungen sind für uns zu groß und die würden wir niemals schaffen. Ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist und einfach diese Ermutigung. Ich hätte jetzt noch so ein paar Beispiele, aber ich denke, das ist vielleicht dann mal was für sich. Genau, mit dem Heiligen Geist weiterzugehen oder eben da ganz konkret auch zu bitten. Ne, diese Fragen, die ich gestellt hatte oder auch diese Dinge, die mit dem Heiligen Geist zusammen zu bewegen, für mich selber oder wo man auch merkt, okay, ich merke jetzt eigentlich, dass da Dinge sind, die müsste ich auch mit jemandem mal besprechen oder wie auch immer, oder Dinge sind da auch in meinem Herzen oder wie auch immer, oder warum geht nicht vorwärts in meiner Berufung oder warum scheitere ich immer wieder an Herausforderungen, mache dann einen Rückzieher und solche Sachen. Ne? Das alles kennen wir alles, denke ich, kenne ich auch. Und es ist einfach der Heilige Geist, den wir da brauchen, der uns da hilft, auch sicher zu sein in all dem, was wir in Jesus sind. Und Jesus freut sich, wenn wir Herausforderungen, die einfach sind, annehmen und uns davon nicht abhalten lassen. Ne? Nochmal ganz kurz die Entscheidung für Jesus, Erkennen der Schrift, Entscheidung für Jesus ohne Kompromisse, sind wichtige Grundlagen, Gehorsam, dann Offenbarung von Jesus selber und Gott dem Vater, wie er wirklich ist. Eine ganz wichtige Sache. Unser Standpunkt zur Welt und Gottesfurcht, Menschenfurcht, diese Sachen sind eine wichtige Sache in dieser Liste. Genau, auch ein Stück zu wachsen im Glauben, das auch mal abzuchecken, ist da was geworden. Und ja, weil uns das auch ermutigt, dann auch weiterzugehen, sagen, Mensch, hat schon so viel funktioniert, so viel ist geworden in meinem eigenen Leben und warum soll ich jetzt umkehren? Warum soll ich jetzt an dieser Herausforderung irgendwie zerbrechen? Denn dafür sind die Herausforderungen da, dass wir daran scheitern, dass wir daran zerbrechen, wie auch immer. Ja, genau, die Herausforderungen sind dazu da, dass wir eigentlich scheitern sollen, sag's mal so, aber dass wir eben nicht scheitern, sondern daran wachsen. So, gut, dass ihr gut zuhört. Genau, bewusst Risiko eingehen, denke ich, unserem Verstand auch mal ein Stück weit zu sagen, okay, das denkst du jetzt, aber was will Gott und was sagt mein Herz in dem Moment? Eine klare Berufung zu haben, will ich jeden ermutigen, da weiter drüber nachzudenken. Wir hatten eine Zeit, wo wir stark über unsere Berufung nachgedacht haben. Und es ist, ja, es soll nicht nur so eine Zeit sein, wo wir mal über unsere Berufung nachdenken, sondern auch weiter in unsere Berufung gehen, da weiter drüber nachdenken, sagen, okay, so habe ich jetzt angefangen, aber meine Berufung ist eigentlich noch viel größer. Was sind die konkreten nächsten Schritte? Prophetie wieder mal auszugraben, was ist gesagt worden, als ich getauft worden bin, was ist gesagt worden in dem und dem und der Situation, wo Leute für mich gebetet haben. Das ist meist aufgeschrieben oder als Audio oder irgendwas. Und das nützt nichts, wenn das aufgeschrieben und als Audio ist. Es muss in unserem Herzen sein. Wir müssen uns ganz genau daran erinnern können in dem Moment. Und deswegen sowas vielleicht wieder mal auszugraben und eben auch diesen Punkt, Krisen zu bewältigen und daran weiter zu wachsen. Und was ist da vielleicht dran, Buße zu tun oder vielleicht auch einen Neustart zu machen, weil beim Petrus, das war ein richtiger Neustart. Petrus, der war total weit weg, für den war das wirklich ein richtiger Neustart.